Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 2359, dem Musikbusiness-Podcast. Heute zu Gast der liebe Memo von Unreleased. Schön, dass wir, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, super. Wann haben wir uns kennengelernt? Vom Jahr circa?
Genau.
Sowas, oder?
Ja, dann haben wir einen Kaffee getrunken und sind danach zum Apache-Konzert gegangen.
Genau, an dem gleichen Tag glaube ich auch noch, ne? Ja. Genau. Ja, nee, mega, dass wir das machen. Also vielen lieben Dank. Bevor wir vielleicht so ein bisschen über Unreleased sprechen, würde mich mal interessieren, wie bist du in der Musikindustrie gelandet und wie war so dein Werdegang?
Also ich glaube, so klassisch wie bei fast allen A&Rs oder Labelleuten, die bei einem Label arbeiten, ich war Musiker. Also ich war selber irgendwie Rapper und habe, seitdem ich irgendwie Jugendlicher war, so ein bisschen natürlich meine Vorbilder gehabt, sei es Kool Savas und Co. Ich bin in Berlin aufgewachsen, dementsprechend hatte ich so gerade Berliner Vorbilder gehabt, habe sehr viel Agro Berlin gehört und so weiter und dachte, ich will das auch. Das war so ein bisschen so der Start und dann habe ich selber irgendwie mit minimalen Möglichkeiten, mit einem Laptop und so einem 5-Euro-Mikrofon, habe ich dann irgendwie mir Beats runtergeladen, Instrumentals runtergeladen und selber angefangen irgendwie zu rappen. Das wurde dann immer besser, war sicherlich auch zu einer Zeit, wo MySpace irgendwie eine große Rolle gespielt hat, wenn es darum ging, irgendwie Musik
Wann
zu zeigen.
Wann waren das circa?
Oh, ich würde sagen so 15 Jahre. So
Vor 15 Jahren.
Und dann habe ich Musik gemacht und es war gar nicht so unerfolgreich. Ich habe dann natürlich irgendwie die Möglichkeit gehabt, auch zu connecten mit anderen KünstlerInnen.
Wie hieß der Künstlername? Darf man das sagen? Ja. Oder willst du das sagen?
Ja, gerne. Also man findet ja immer noch irgendwie Musik von mir. Frustra war mein Künstlername oder ist mein Künstlername, auch wenn ich keine Musik mehr bringe. Und dann habe ich relativ schnell irgendwie mit anderen Künstlern connecten können, war sehr, sehr lange Zeit mit Credibil, auch sehr eng, was die Musik angeht. War in Frankfurt viel unterwegs, habe viele Leute kennengelernt, sei es irgendwie so ein Sin, der Chilo und Abdi damals ganz aktiv gemacht hat, groß gemacht hat und so weiter und immer noch in diesem 385-Konstrukt natürlich ist, erfolgreich ist. Und ja, so kam ich irgendwie, das waren so die ersten Berührungspunkte, wie ich so ein bisschen auf Künstlerebene in die Musikindustrie kam und da natürlich die Leute kennengelernt habe, die auch hinter den Kulissen sozusagen in der Musikindustrie gearbeitet haben.
Und was würdest du sagen, also vor 15 Jahren, also 2010,
ja,
circa, vielleicht?
Ich würde sogar sagen so 2007, 2008, da ging es so los und 2010, das war so quasi wahrscheinlich so ein bisschen der Punkt, wo ich mit am erfolgreichsten für mich war, was den Output anging und vor allem auch das, also die Resonanz, die damit natürlich zusammenhängt, die war dann natürlich auch in irgendeiner Art und Weise sehr, sehr gut für die damaligen Verhältnisse.
Okay, das heißt, du warst also erstmal deine eigene Karriere angestrebt, ne, ja, musikalische Karriere.
Genau.
Als Rapper.
Ja.
Ne? Wann war dann der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, hey, ich will jetzt vielleicht mal die Seiten wechseln? Oder gab es da, weißt du noch ungefähr, ja, so, hey, jetzt ist der Zeitpunkt, auf die Business-Ebene zu wechseln?
Ja, also man muss dazu sagen, ich war ein Künstler, der nicht so sehr fleißig war oder vielleicht so ein bisschen auch zu perfektionistisch für seine eigene Kunst und dementsprechend nicht extrem viel Songs released hat. Mhm. Und mich hat immer eigentlich so die Arbeit hinter der Musik interessiert. Also so dieses Kreative, wie vermarkten wir das? Lass uns mal überlegen, wie wir eine Kampagne machen. Oder ich war mit Credibil zusammen, haben wir gemeinsam überlegt, okay, wenn es jetzt um das Album geht von Credibil, wie kann man das irgendwie gestalten? Es muss einen roten Faden haben. Wie können wir das irgendwie vom ersten Song bis zum letzten Song durchhalten? Und sowas hat mich immer mehr interessiert, als irgendwie Künstler selber zu sein und ins Studio zu gehen und einfach nur einen Song irgendwie zu schreiben. Und da habe ich eigentlich schon gemerkt, dass ich auf kurz oder lang eigentlich irgendwann die Seiten wechseln werde. So, das war immer so der Punkt. Und auch meine Freunde, auch MusikerInnen, die in meinem Umfeld waren, haben immer gesagt, so, ey, wenn du irgendwann mal Manager wirst oder so, dann lass uns das gerne gemeinsam machen. Und dann habe ich immer so Zuspruch bekommen für gewisse Qualitäten, die ich wahrscheinlich auch hatte, auf menschlicher Ebene. Und eigentlich war das alles sehr unkonkret. Vor 5, 6 Jahren hatte ich schon mal ein bisschen konkreter die Gedanken, ob ich das jetzt machen soll, natürlich auch mit wenig Erfahrung. Damals, also ich wusste nicht, was gibt es da draußen, es gibt verschiedenste Positionen innerhalb der Musikindustrie, was möchte ich überhaupt machen oder möchte ich irgendwas anfangen und dann merken, oh, ich will dann doch irgendwie ins Booking gehen oder wie auch immer. Und dementsprechend habe ich mich tatsächlich nicht getraut Und mit Unreleased war dann wirklich der Punkt, wo wir ins Umsetzen gegangen sind und wo ich dann gerade bei uns nicht nur den Co-Founder bin, also einer der Co-Founder bin, sondern auch die Booking-Rolle übernommen habe und dadurch dann halt wirklich aktiv in die Musikszene gegangen bin. Das ist so vor etwas mehr als anderthalb Jahren jetzt gewesen.
Und das heißt, von 2010 bis 2019 hast du immer noch
Musik gemacht.
Musik gemacht.
Ja.
Und gab es aber da trotzdem, wo du gemerkt hast, okay, es ist nicht mehr das, wie, also nicht mehr die Leidenschaft oder ist vielleicht einfach so, hey, ich will tatsächlich jetzt mal vielleicht doch Business machen. Also du machst ja auch als Künstler bist oder als Künstlerin, aber ich meine jetzt komplett die Seite da wechseln.
Ja, ich glaube, bei mir war so der Punkt, dass ich wusste, was es braucht, um erfolgreich zu sein als Künstler, weil es ja nicht nur die Commitment zu sich selber ist, sondern du musst ja dafür leben, du musst dafür brennen. Der erste Gedanke, wenn du aufwachst, muss sein, ich will Musik machen und rausbringen. Und vor allem auch, ich will die nicht nur rausbringen, ich will die auch vermarkten. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo die Digitalisierung eine große Rolle spielt in der Musikvermarktung, muss man auch bereit sein, irgendwie, oder muss man vielleicht auch der Typ Mensch sein, der dem das leicht fällt. Und ich habe damals gemerkt, dass es mir nicht so leicht fällt, irgendwie in ein Display zu sprechen, irgendwie virtuell Leute zu adressieren. Und dementsprechend wusste ich eigentlich schon, okay, das ist die Grenze, die ich erreichen kann im Musikalischen. Ich kann natürlich in der Nische bleiben und der Lyriker sein, der dann irgendwie die krassen Texte hat und irgendwie deepe Musik macht. Aber ich wusste, das hat da irgendwann eine Grenze. Und da war der Punkt für mich erreicht, im Mindset zu wissen, okay, entweder ich gehe jetzt all in und mache das wirklich oder ich bin nicht bereit dafür, aber dann darf ich mich auch nicht anlügen und so tun, als ob ich irgendwie ein erfolgreicher Künstler sein könnte. Und diese Entscheidung habe ich getroffen und es hat sich danach wirklich gut angefühlt zu wissen, okay, nee, das ist cool und vielleicht ist es auch etwas, was ich handwerklich gut kann und wo ich vielleicht auch in einer Session mit einem anderen Künstler irgendwie kreativen Input reinwerfen könnte, der auch angenommen wird, weil es irgendwie Hand und Fuß hat. Aber darüber hinaus für mich selber als Künstlerfigur, der irgendwie davon leben möchte, weil das ist ja eigentlich die Basis, das habe ich einfach nicht gesehen. Und da war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will die Seiten wechseln.
Okay. Und wie kam es dann zur Idee? Ich meine, du hast gesagt, 2019 waren so die ersten Überlegungen. Dann kam natürlich trotzdem, also erstmal Corona, das heißt, das Live-Business war erstmal nicht vorhanden.
Ja.
Wie kam es denn zur Idee von Unreleased?
Also es hat auch was mit Corona zu tun. Das ist ja im Prinzip auch die Phase gewesen für uns alle, wo ja auch gerade alles, was irgendwie live stattgefunden hat, nicht stattfinden durfte, durch Regularien. Und wir haben halt wirklich gemerkt, wie wichtig diese Kultur ist, diese Erlebnismöglichkeiten für einen auch, also für mich als Musikliebender so, ich liebe Konzerte, so. Ich liebe die Möglichkeit, irgendwie live Musik zu hören und so weiter. Und da war es schon im Prinzip, dadurch, dass es nicht möglich war während Corona, war ein großer Need, nicht nur bei mir selber persönlich, sondern gesellschaftlich. Also wir haben gemerkt, die Leute da draußen, die haben Hunger, die möchten was machen. Es war so die Zeit, wo dann Autokonzerte irgendwann eine kleine Rolle gespielt haben, wo man sich also rückblickend irgendwie die Hände über den Kopf falte, so ist absurd. Und die Idee kam halt nach Corona, wo wir gemerkt haben, okay, dadurch, dass Corona dazu geführt hat, dass viele Clubs, Event-Locations und irgendwie am Aussterben waren, gibt es ja trotzdem die Nachfrage nach sowas. So. Und gerade für so eine Stadt wie Berlin, das war so im Prinzip so der Gedanke, eine Stadt wie Berlin, wo so viele KünstlerInnen irgendwie teilweise leben oder hierher ziehen, um hier wirklich Musik machen zu können, wo so viel Musikindustrie auch ist, da fehlt halt irgendwie eine Location, wo halt Hip-Hop stattfindet. Vor allem durch Weggang von Rap am Mittwoch und verschiedenste andere Veranstaltungsreihen ist da wirklich so eine Nachfrage gewesen. Und die Grundidee kam aber tatsächlich, weil ich einen guten Freund habe, der Stand-Up-Comedy macht, Daniel Wolfson, liebe Grüße an der Stelle. Der hat mich mal eingeladen zu Chips und Kaviar, das ist so eine Open-Mic-Stand-Up-Comedy-Show, die regelmäßig stattgefunden hat zu der Zeit. Und ich habe mir das angeguckt, habe ein bisschen gelacht und habe mir aber die ganze Zeit so gedacht, ey, wie geil ist dieses Konzept, dass so Comedians ihre Sachen ausprobieren können, bevor sie released sind, bevor sie rauskommen, bevor die Künstler sozusagen auf Tournee gehen, ausprobieren können von einem Publikum, wo das Publikum natürlich auch nicht weiß, wer tritt überhaupt auf. Und dann neben Abend war Felix Lobrecht zum Beispiel da, als auch ein etwas bekannterer Comedian in der Szene. Und das war natürlich so ein Surprise-Effekt für die Leute, die halt im Publikum standen. Aber auch die Tatsache, dass halt wirklich im relativ entspannten Rahmen einfach Sachen ausprobiert worden sind, die dann teilweise gut, teilweise nicht so gut waren, in kurzen Sets, die dann sozusagen nach 5-6 Minuten zu Ende waren. Und ich bin da raus und habe gedacht, boah, sowas braucht es für Musik. So, ich kenne so viele MusikerInnen, die so unendliche von Songs auf ihren Festplatten haben, als Demo und sonst was. Und ich habe gedacht, ey, das ist doch eigentlich, also es braucht doch so eine Veranstaltung, wo dann genau diese Songs mal ausprobiert werden können. Vor allem, weil ich auch so ein Stück weit weiß, wie so ein Künstler tickt, weil ich ja selber einer war, wo man teilweise auch nicht ganz überzeugt davon ist, okay, der Song, den ich gestern gemacht habe im Studio, ist das ein Song, den ich rausbringen will oder nicht? Oder bleibt das jetzt irgendwie als Demo auf einer Festplatte? Und wie geil ist es, wenn du es einfach mal live probieren kannst und die Reaction einfangen kannst? Weil deine eigene Wahrnehmung als Künstler wird immer eine andere sein als vielleicht im Publikum jemand, der dann sagt, das ist der krasseste Song, den ich jemals gehört habe. Und du selber denkst so, hey, der ist eigentlich nur mit. So, ne? Und das war so die Grundidee. Und daraufhin habe ich mich mit Fede und Vaumi, mit denen ich damals ein Musikstudio geteilt habe in Moabit, habe ich mich zusammengesetzt. Also in erster Linie mit Fede habe ich ihm diese Story gepitcht.
Das sind auch deine Mitgründer, ne?
Genau, das sind die beiden Co-Founder mit mir zusammen. Also wir sind zu dritt, die das sozusagen gegründet haben. Und mit Fede zusammen, mit dem habe ich wirklich ein Studio geteilt. Und im selben Studiogebäude hatte Vaumi unten ein Studio mit Raphael, der bei uns am EVH sitzt. Also so ein bisschen, da geht die Reise hin. Und Fede habe ich diese Idee gepitcht und habe gesagt, ey, wie geil wäre das, wenn man das so und so macht?
Also die Grundidee ist eigentlich bei diesem
Comedy entstanden.
Weil ich finde auch lustig, ihr beschreibt ja auch euer Konzept als Comedy Club, aber mit Rap.
Ja, kann man so sagen.
Haben wir irgendwo aufgenommen,
okay,
dass ihr das mal irgendwo gesagt habt. Und deswegen habe ich gedacht, also ist es so oder war das so die Grundidee, dass ihr gesagt habt, hey, oder deine Idee so, hey, ich habe das jetzt hier im Comedy Club gesehen und dachte so, okay, das müssen wir
Also die Grundidee sind halt, also dieses Unreleased ist halt die Grundidee, Surprise Acts ist die Grundidee irgendwo, die wir da aufgeschnappt haben, aber darüber hinaus haben wir natürlich so viel dazu gebracht, was natürlich irgendwie innerhalb der Musikszene auch relevant ist oder für die Kultur insgesamt relevant ist. Also nachdem ich das Fede gesagt habe, hat er gesagt, ey, die Idee ist so geil, lass uns das bitte machen. Dann sind 4 Monate vergangen.
Wann war das?
Das war Ende 22, Anfang 23, so in dem Dreh. Und dann hat er mir nach 4 Monaten erneut gesagt, ey Memo, du hast mir doch von dieser Idee erzählt, was ist denn damit? Wollen wir das nicht machen? Und also wie das Leben so spielt, ne? Dann passiert halt sehr, sehr viel und dann ist eine Idee auch wieder in der Schublade so zurück. Und ich habe gesagt, ja, ey, wir müssen das machen. Und Fede war tatsächlich derjenige, der das Ganze so in die Hand genommen hat und gesagt hat, wir müssen das jetzt umsetzen. Lass uns jetzt einen Termin ausmachen, lass uns mal brainstormen, lass uns mal, keine Ahnung, eine Flipchart aufstellen und mit Edding draufschreiben, was so unsere Ideen sind, wie man es umsetzen könnte. Und dann haben wir uns bei mir zu Hause getroffen. Ich weiß noch, ich bin frisch in die Wohnung eingezogen, hatte da noch gar nichts. Die Wände waren noch kahl und wir haben dann so quasi A1 Blätter an die Wand geklebt und dann halt wirklich so aufgeschrieben, okay, was stellen wir uns vor, wie soll die Location aussehen, welche Locations kommen in Frage, wie soll das Ding heißen, wie viele Leute sollen ins Publikum, soll es eine kleine Veranstaltung sein, eine große Veranstaltung und. Und da haben wir all mögliche Sachen aufgeschrieben und da ist die Idee so entstanden. Und dann haben wir nach 6 Monaten, nachdem wir so gebrainstormt haben und das Ganze wirklich aufgearbeitet haben, haben wir dann gesagt, okay, jetzt machen wir unsere erste Show im Monarch, Juni 2023. Wir probieren es einfach aus, wir laden unsere Freunde ein, das Ding wird schon irgendwie voll werden. Wir nehmen nur 10 Euro, wir kündigen die ersten 3 Artists an. Damit
wer, Tickets, wer waren die Artists?
Baby Joy, A zum J und Pimpf. So, das waren so die ersten, wo man sagt, okay, das sind schon etablierte Künstler, da können wir schon ein paar Tickets verkaufen und den Rest füllen wir auf mit Upcoming Artists, mit auch bekannteren Artists, die wir aber
also
noch nicht
in. Das heißt, in dem Fall habt ihr es schon angekündigt.
Bei der ersten.
Habt ihr
bei der ersten. Aber auch nur 3 von insgesamt 10 Artists, die wir dann da auf der Bühne haben.
Und Unreleased, der Name.
Ja.
Ihr finde ich ja mega.
Ja.
Ne? Richtig geiler, ja. Richtig geiler Name. Welche Namen waren da noch im Raum?
Hey, wir tatsächlich haben wir gar nicht so viele Namen aufgeschrieben. Im Prinzip war es so, ey, es muss eine Veranstaltung sein, wo unreleased Songs gespielt werden. Und dann kam relativ schnell so der Punkt, ey, unreleased wäre ein geiler Name. Und es war sofort so Zustimmung von allen Seiten.
Okay, ja, krass.
Unreleased wäre ein geiler Name. Ja, lass uns das machen.
Ich finde es nicht immer so einfach, wenn du Gründer bist von irgendwas. Also auch bei mir war es so, mit Good Kid, da hat man sich schon Gedanken gemacht, so jetzt, keine Ahnung, ob man jetzt den Namen gut oder schlecht findet, so im Nachgang, aber irgendwie für irgendwas steht es ja, ne, jetzt mittlerweile. Und
wie kamst du auf den Namen?
Ja, der Name, du, das, da waren mehrere Namen im Raum, so. Ich darf gar nicht sagen, was eigentlich der Name war, das geht gar nicht. Aber, und dann hat mir jemand gesagt, okay, ey, das fühlt sich gut an, ne, so, lass uns mal einfach machen. Am Ende des Tages machen es ja so oder so, die Menschen, ne, also da kann stehen, was man will, aber trotzdem ist der Name, glaube ich, irgendwie so ein Thema und wir sind gerade, weil wir auch nochmal so ein kleines Imprint nochmal nebendran nochmal bauen wollen, quasi, und da sind wir auch seit Monaten am Überlegen, ja, und ey, es ist nicht so einfach, ne, mit den Namen. Und deswegen frage ich immer so, wie kommt ihr auf den Namen, weil Unreleased ist echt so ein geiler Name. Ja. Ich finde es krass, dass es sonst keinem anderen irgendwie, ne, so, da frage ich mich, okay, wie soll ich drauf kommen, aber meistens ist immer so, ey, einer, ne, gibt es in die Runde auf einmal sagen, ja, komm, lass das machen. Ne?
Ja, der Name ist so genial irgendwie, also dadurch, dass wir uns jetzt mittlerweile etablieren konnten, wenn ich irgendwo auf TikTok sehe, irgendein Rapper hat einen unreleased Song gespielt und da steht so quasi mit Schrift unreleased drauf, dann verbinde ich das natürlich immer mit mir oder mit uns und das haben wir, also das ist natürlich Glück gewesen, aber der Name ist nice, es ist auch international, es ist bekannt, alle können sich damit identifizieren. Mega geil. Beschreibt,
und
was da abgeht.
Und sagt auch genau,
Ne, ja. Das ist das.
Erste Show, Juni 2023.
Genau.
So, wie würdest du sagen, also hat sich das Konzept von 2023 zu heute nochmal verändert? Also waren da schon die Kameras abge...
Ja.
Ne?
Ja, also wir wussten, ich glaube, es war gar nicht so verkehrt, sich im Vorfeld sehr, sehr viele Gedanken gemacht zu haben, wie wollen wir rausgehen? Also ich bin persönlich nie ein Fan davon, wenn man Sachen immer wieder anfassen muss und immer wieder so die Schrauben drehen muss. Deswegen haben wir auch wahrscheinlich so lange gewartet, weil wir gesagt haben, es muss ein rundes Konzept sein. Und da habe ich ja nicht nur selber dran gearbeitet, sondern Fede, Vaumi, Freunde in unserem Umfeld, die uns natürlich auch immer wieder ihre Meinung gesagt haben. Aber wir waren von vornherein schon klar darüber, dass wir ein Event machen wollen, wo in der Regel keine Künstler angekündigt werden. Also dass wirklich Surprise-Acts stattfinden, dass Handykameras abgeklebt werden. Man muss dazu sagen, bei dem Thema Handykameras war ursprünglich der Gedanke, dass wir aufgrund der unreleaseden Songs die Künstler schützen wollten. Wir wollten nicht, dass irgendein Song danach geleakt wird, vielleicht im Internet landet. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen die Handykameras abkleben, dass keiner irgendwie in die Versuchung kommt, irgendwas filmen zu wollen. Das war der Punkt. Wir haben extrem darauf geachtet, dass wir ein diverses Line-Up haben. Also, dass auch Frauen im Line-Up sind, damit wir natürlich auch eine coole Veranstaltung machen, wo sich Frauen auch im Publikum wohlfühlen. So, das war uns von vornherein wichtig, weil wir uns angeguckt haben, was ist im Hip-Hop gerade Status Quo, welche Veranstaltungen gab es. Und ich war zum Beispiel ein großer Fan von Rapper Mittwoch, bin da sehr, sehr oft hingegangen, war aber kein Fan davon, dass es so ein extrem männerdominierter Raum ist. So. Also ich fand das nicht cool. Es war keine coole Veranstaltung. So, wenn man da hingeht, klar, Entertainment war da. Aber das wollten wir ändern. Es gab halt ein paar Punkte, wo wir gesagt haben, wir wollen gewisse Sachen anders machen und wir glauben, dass es da draußen auf jeden Fall auch ein Need gibt. Man muss dazu sagen, natürlich hatten wir auch Vorbilder. Wir hatten zum Beispiel im Read the Session als Vorbild. Ich weiß gar nicht, ob die gerade noch Veranstaltungen machen, aber eine Zeit lang am Alexanderplatz gab es halt diese R&B Soul Session. Und das Publikum war cool. So, es hat sich gut angefühlt, Teil dieser Community zu sein. Und das war natürlich auch in gewisser Weise eine Idee von uns gewesen, einen Raum zu schaffen, nicht nur für KünstlerInnen, sondern einen Raum zu schaffen für ein Publikum, was sich wohlfühlt, wo Leute connecten können auch miteinander, weil sie wissen, sie stehen irgendwie für dieselben Werte und haben einen ähnlichen Geschmack an Musik oder an Künstlern. So, ne? Und das ist so ein bisschen so der Gedanke gewesen. Also das war tatsächlich bei der ersten Show, um wieder auf die Frage zurückzukommen, von Anfang an klar, wie wir es machen wollen. Wir haben uns nur nicht getraut, bei der ersten Show das komplett auf Secret Lineup zu machen, aus Angst. Die Leute müssen es ja auch erstmal checken, was es ist. Ich habe so viele KünstlerInnen angefragt, ob die bei uns bei der ersten Show spielen wollen. Und die haben gesagt, ey, das Konzept klingt cool, was ihr vorhabt, aber ihr müsst es erstmal beweisen,
dass es auch cool ist. Man muss auch dazu sagen noch, dass die Künstler ja umsonst kommen, ne?
Ja.
Umsonst spielen, ne? Das ist natürlich auch nochmal, also...
Umsonst ist immer so eine Sache, ne? Also... Es ist erstmal auch.
Es gibt keine Gage.
Es gibt keine Gage, danke, dass du es sagst. Es ist im Prinzip, für uns war ja klar, wenn wir ein Konzept aufstellen, wo wir 10 bis 12 Artists irgendwie eine Bühne geben und normalerweise Gagen zahlen von, ich nenne jetzt einfach mal eine Zahl, 1000 Euro für das Set, dann müssten wir ja alleine schon 12.000 Euro zahlen, nur für die KünstlerInnen. So. Das muss man ja natürlich auch ein Stück weit im Verhältnis setzen zu dem, wie teuer muss so ein Ticket sein, damit wir uns so diese ganze Veranstaltung überhaupt leisten können. Wie viele Leute sind bereit, überhaupt so viel Geld auszugeben in der Zeit, wo sowieso Ticketpreise auch nochmal teurer geworden sind. Aber wir haben uns ja überlegt, ey, erstens, wir tun das für die Culture. Also wir, das war so Grundtenor Nummer 1. Wir wollen etwas für die Culture machen in der Zeit, wo quasi MusikerInnen keine Bühne haben. Das ist so der Grundgedanke gewesen, warum wir es überhaupt erschaffen haben. Und dann gibt es ja auch eine Bühne, nicht nur für die großen Artists, die sowieso Bühnen bekommen, sondern auch eine Bühne für NewcomerInnen, die halt die Möglichkeit haben, vor einer großen Crowd zu spielen und die Musik zu präsentieren. Und wir haben nochmal den Zusatz, dass wir nicht nur eine Crowd haben, wir haben sehr, sehr viel Musikindustrie auch bei uns. Also von Anfang an haben wir Leute von allen Labels eingeladen. Wir wollten im Prinzip die Möglichkeit geben, dass sich NewcomerInnen, die vielleicht gar keinen Deal haben, keinen Manager haben, gar nichts haben, vielleicht aus dem Hobby heraus, aus einer Leidenschaft heraus, die Möglichkeit haben, die Musik auch mal den Leuten zu präsentieren, die halt in der Lage sind zu sagen, ey, lass uns mal danach einen Kaffee trinken und vielleicht kriegst du von mir einen Deal und kannst dann aus deinem Hobby dann wirklich einen Beruf machen. Das war so der Grundgedanke, Thema Culture. Und dann haben wir natürlich von Anfang an KünstlerInnen gesucht, die auch Bock haben auf Culture. Die auch Bock haben, sowas mit zu unterstützen, weil jeder große Act, der jetzt groß ist, war irgendwann mal ein Newcomer. So, also gibt wenige, die von 0 auf 100 durchgestartet sind. Und viele kennen diesen Hustle, viele kennen diese Struggles. Und das war unser Gedanke. Und natürlich haben wir auch gedacht, okay, welche zusätzlichen Vorteile können wir den Artists noch bieten? Wir haben gesagt, ey, die Handykameras sind abgeklebt. Wir haben aber ein Produktionsteam da. Wir werden von jedem Artist ein Unreleased Leaks Video drehen, ein Teaser zu einem unreleaseden Song, den er bei uns performt hat, den wir dann irgendwie sehr, sehr gut einsetzen können auf Social Media. Natürlich am Anfang ohne große Reichweite, mittlerweile haben wir über 50.000 Follower. Und das ist selbst für große Artists mittlerweile ein Argument zu sagen, ey, vielleicht kriege ich da jetzt nicht die dicke Gage. Also ist jetzt nicht so, dass wir gar nichts zahlen, ne? Aber vielleicht kriege ich da nicht die dicke Gage, aber ich muss auch nur ganz wenige Songs spielen. Ich kriege Content, ich kriege Videos, ich kriege die Möglichkeit auch zu connecten mit Leuten, mit denen ich vielleicht nicht irgendwie connected bin und bin Teil eines Movements, was halt 100% in die Culture einspielt. Und allein das ist eigentlich, finde ich, ein sehr, sehr gutes Argument für viele Künstler und ich bin sehr dankbar, mittlerweile in der Position zu sein, dass ich nicht immer auf die Künstler zugehen muss, sondern dass viele Künstler auf uns zugehen und sagen, ey, ich bringe nächsten Monat ein Album raus, habt ihr noch einen Slot? Ich habe voll Bock.
Wie kann man sich denn bei dir bewerben? Also, weil du sagst ja gerade, oh Gott, am Anfang schreibst du ganz vielen Künstlern, also vielleicht auch mal, also falls hier jemand dabei sein sollte, der Bock hat, ne?
Ja.
Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, weil vielleicht viele Newcomer sich auch fragen, weil ich meine, bei
den
Großen ist wahrscheinlich auch so ein Zwischending, wo du sagst, hey, guck mal, ich rufe mal den an, hast du nicht Bock mal vorbeizukommen,
etc. 100%.
Und bei den Newcomern, und ich glaube, das ist ja auch so meines Erachtens das Erfolgsrezept von Unreleased, was ich so toll finde, ist, dass du halt sowohl gestandene Künstler hast, als auch Künstler, Künstlerinnen dabei hast, die keiner kennt.
Absolut.
Oder vielleicht noch nicht so groß sind. Und ich glaube, du bist jetzt in einer tollen Position zu sagen, hey, ich bekomme wahrscheinlich für eine Show, wie viele Anfragen bekommst du, würdest du sagen?
Also jeden Tag so 10.
Wirklich?
Ja. Also es ist wirklich, das ist wirklich crazy. Und es ist auch nicht so einfach, dem gerecht zu werden, weil, also ich bin ja selber Künstler gewesen. Ich weiß ja, wie das ist, wenn du irgendeine E-Mail rausschickst oder irgendwie jemanden benachrichtigst, also kontaktierst in der Hoffnung, dass er sich deine Sachen anhört und dann auch mal ein Feedback gibt. Das ist halt wirklich schwer, das umzusetzen. Vor allem ist es auch schwer, irgendwo mal in Ruhe reinzuhören und mal den Künstler auch zu kapieren, weil... Also wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. Wenn ich irgendwie einen Song mache und eine Meinung habe nach 10 Sekunden, dann wird es aber dem Künstler ja auch nicht gerecht, weil das war dann nur ein Song, den er mir gezeigt hat und die 10 Sekunden, die mich entweder abholen oder nicht. Aber rein theoretisch müsste ich mich ja beschäftigen mit dem Künstler als solches. Es ist wirklich schwierig geworden, zumal wir auch nur 10 bis 12 Acts pro pro Show haben. Und wir haben natürlich diesen Anspruch, dass wir sagen, Newcomer und bekannte Artist in einem guten Verhältnis. Wir sagen auch, dass wir natürlich Frauen und Männer in einem guten Verhältnis platzieren. Und wenn man das jetzt auf Male-Seite mal runterdeckt, an einem Newcomer, der jetzt irgendwie angefangen hat, männlich ist, sich selber natürlich auch gerade am Anfang sieht, aber als hot sieht, als jemand ist, der so Bock hat, auch mal live irgendwie zu spielen, der bewirbt sich dann bei mir und ich habe rein theoretisch nur 4-5 Slots für ihn, die überhaupt in Frage kommen. Bei täglich 10 Anfragen. Es ist super schwierig, auch dem gerecht zu werden. Deswegen ist es für uns auch eine riesen A&R-Arbeit, das Ganze zu filtern. Bei uns kann man sich bewerben, indem man uns gerne auch per Insta schreibt oder auch eine E-Mail schreibt an booking@unreleased.berlin. Das ist eine E-Mail-Adresse, wo man gerne hinschreiben kann. Wir kriegen wirklich viele Anfragen und wir versuchen da reinzuhören in jeden Song und uns Zeit zu nehmen. Und wir haben ein großes Artist-Pool, wo wir die ganzen Künstler eintragen, wo wir versuchen, die auch so ein Stück weit zu kategorisieren. Welche Musikrichtung ist das? Und dann...
Hattest du mal eine Anfrage, die du abgesagt hast und im Nachgang bereut hast, wo du gesagt hast, ah, ey, krass, der ist jetzt richtig big geworden?
Ja, 100%.
Darfst du sagen, wer?
Es sind viele KünstlerInnen. Und ich glaube auch, also manchmal gibt es halt diese...
Weil das ist ja bei uns, also sind wir auf Labelseite immer ja, so klar. Das Thema, ne? Man sagt was ab oder so und dann, keine Ahnung, ein Jahr später so.
Ja.
Ne? Und das kann ich mir auch vorstellen.
Ja, weil ja. Im Endeffekt, klar.
Ich habe auch immer das Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, die richtig großen Artists, die wollen gefunden werden, die sind selber nicht so aktiv in Sachen ja. Von, ich schreibe, also bei uns, ich finde es immer voll schön, manchmal sind ja auch Künstler, Künstlerinnen, die klingeln bei uns im Büro und
ach ja, wie cool.
Und wollen sich vorstellen. Oder,
Kaltakquise.
Ja, ja, voll. Und das finde ich auch geil. Also das macht also, leider ist da bisher noch nicht so groß was rumgekommen. So. Aber ich finde, ich sage auch immer zu den Künstlerinnen und Künstlern so, ey, geil, dass ihr vorbeikommt. So. Ja. Aber macht erstmal, also ich gebe dann, probiere denen irgendwie Tipps zu geben und vielleicht liege ich auch falsch. Ich sag's auch immer so, ey Leute, nur weil wir jetzt nicht, das nicht für uns was ist, ne? So.
Absolut.
Und das ist ja schon immer so interessant, dann zu sehen, okay, ey, vielleicht ist immer einer dabei oder eine dabei. Aber ist die noch, also dir schon mal passiert, aber.
Ja, also es ist mir auf jeden Fall öfter auch schon passiert, wo ich mich geärgert habe, weil ich das Potenzial vielleicht nicht erkannt habe oder wie auch immer. Am Ende des Tages ist das auch gar nicht so wichtig, finde ich, weil ich freue mich ja dann für den Künstler, dass er auch ohne uns irgendwie, also wir sind ja nicht die Instanz, die einen Künstler groß macht, sondern wir sind nur die Instanz, die eine Bühne gibt, vielleicht einem Künstler eine Bühne gibt, die sonst keine Bühne bekommt. So. Und da geben wir uns ja schon Mühe, immer Newcomer irgendwie zu platzieren. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Glück gehabt bei KünstlerInnen wie Yassin zum Beispiel, der ja bei uns das erste Mal irgendwie wirklich aufgetreten ist, noch keinen Song draußen hatte und dann vielleicht auch durch uns so einen kleinen Start bekommen hat, aber natürlich durch seine eigene Musik so wahnsinnig bekannt geworden ist, jetzt in dem Rahmen seiner Möglichkeiten, dass ich irgendwie stolz drauf bin, dass er ein Teil der Unreleased-Geschichte ist. Und da gibt es ja auch sehr, sehr viele Beispiele, nicht nur Yassin, sondern auch ganz viele andere KünstlerInnen, die dann durch uns vielleicht die Möglichkeit haben, professionell Musik zu machen, wenn ich höre, wir hatten bei der ersten oder dritten Show, ich bin mir nicht ganz sicher, hatten wir Manele im Line-Up und die hat dann nach dem Unreleased-Auftritt dann irgendwann einen Booker bekommen und ich habe dann gehört, dass der Booker sie das erste Mal bei uns gesehen hat und das sind ja diese Momente, auf die ich mich konzentriere und ob ich da jetzt irgendwie bei jemandem falsch liege oder nicht, nur weil ein Newcomer dann halt danach ein bisschen bekannter geworden ist, heißt ja nicht, dass wir danach nicht irgendwie doch nochmal zusammenkommen können. Also ich freue mich, also es ist jetzt nicht so, dass ich dann Groll habe mir gegenüber und sage, oh, da habe ich Scheiße gebaut. Mhm. Am Ende sind wir eine Veranstaltungsreihe, die halt irgendwie eine Bühne bietet und so gehe ich da auch ran. Aber klar, man ärgert sich natürlich, dass man in dem Moment vielleicht das Potenzial nicht gesehen hat und es ist, wie du gerade schon gesagt hast, super subjektiv. So, du hast gerade nicht das Potenzial gesehen, obwohl es da war, dann ist das halt so.
Ja, voll. Wann war euch denn klar, okay, ey, das wird jetzt richtig groß? Gab es da so einen Moment, wo du sagen würdest, ey, nach der Show, weil wenn ich mir überlege, ne, eure Shows sind also ja super schnell gewachsen.
Absolut.
Mit einem Konzept, was ja auch, also das muss man sich erstmal trauen, zu sagen, hey, ich gehe in eine Location, sag, also klar, ihr habt bei der ersten Show was angekündigt, wer kommt, aber sonst.
Danach ja nicht mehr.
Danach gar nichts mehr.
Gar nicht mehr.
Das heißt, ihr seid eigentlich von der Monarch, ne, hast du genau gesagt, von Monarch jetzt bis hin zu einer Location mit über 1200 Leuten,
ja,
innerhalb von einem Jahr, ein bisschen mehr?
Nee, ein bisschen weniger. Elf Monate. In elf Monaten in die große Location.
Das ist doch schon echt crazy. Ja. Also gab es da irgendwie einen Moment, wo du sagen würdest, ey, nach der Show haben wir gecheckt, ey, das wird was?
Ja, also es gab mehrere Momente. Also ich glaube, die erste Show war ausschlaggebend dafür, dass wir gecheckt haben, okay, das Konzept ist so interessant, da liegt irgendwas Besonderes in der Luft. Und das war halt der Moment, nachdem wir halt gesagt haben, ey Leute, ihr müsst die Kameras abkleben, ey Leute, ihr müsst die Handys in der Tasche lassen. Es war so eine geile Stimmung. Die Leute haben sich wirklich auf die Musik konzentriert, die waren im Moment so. Und dementsprechend haben wir gewusst, okay, das ist etwas, was Berlin oder was die Kulturszene, Musikszene in Berlin, die Hip-Hop-Szene braucht. Das war so der erste Punkt, wo wir wussten, okay, das hat mega Potenzial. Der zweite Schritt war natürlich dadurch, dass wir irgendwas Cooles, Interessantes irgendwie ins Leben gerufen haben, sind unsere Tickets gerade bei den ersten Shows unfassbar schnell ausverkauft gewesen. Ich glaube, die dritte Show in Monarch, die war so nach 5 Minuten ausverkauft. Und wir haben unzählige von Nachrichten bekommen nach dem Motto, ey, gibt es noch Tickets? Ich war zu spät dran. Ey, die Seite ist abgestürzt. Mhm. Ey, wie komme ich da noch hin? Und gibt es die Möglichkeit? Und wir waren so, ey, es tut mir leid, die Location hat wirklich nur eine Kappa von 200 max. Und dann steht man schon an der Tür. Und wir können nicht noch weitere Leute reinlassen aufgrund von Brandschutz und all diese Sicherheitsthemen. Und da wurde uns klar, wir müssen größer werden. Es war aber trotzdem ein sehr gewagter Schritt, von einer 200er Location ins Lido zu gehen, wo 600 Leute reinpassen. Größere Bühne, größere Venue, größer alles. Und das war so quasi unsere Probe, schaffen wir es im Lido dasselbe Konzept hinzukriegen? Weil unsere Angst war auch, im Monarch guckst du in die Crowd und siehst jeden, weil da halt nur eine gewisse Anzahl an Personen reinpasst. Und du kannst auch definitiv kontrollieren, dass die Kameras auch abgeklebt bleiben. Im Lido ist es schon ein bisschen schwieriger, weil da halt 600 Leute reinpassen. Und unsere Sorge war halt, dass das Konzept vielleicht ein bisschen aufgeweicht wird vom Publikum oder dass, wenn neue Leute dazukommen, das Konzept nicht so ganz checken, vielleicht auch das Konzept dann nicht so respektieren und sich nicht dran halten. Und als aber die erste Show im Lido erfolgreich war, waren wir, okay, das hat Potenzial für noch größer. Das kann noch größer werden. Und die ersten Shows waren dann auch relativ schnell ausverkauft. Wir waren dann irgendwann an dem Punkt, dass wir innerhalb von 2 Minuten ausverkauft waren. Und dann war wieder der Punkt zu sagen, ey, wir verärgern hier auch wieder ganz viele Menschen, die nicht reinkommen und nicht das Ticket besorgen können. Wir müssen nochmal einen Step nach oben gehen. Und dann war natürlich Festsaal Kreuzberg mit 1200 der nächste logische Schritt gewesen.
Inwiefern plant ihr die Shows vor? Also wie viele Monate oder wie viel Shows plant ihr im Vorhinein? Also jetzt zum Beispiel Festsaal Kreuzberg. Macht es ja monatlich.
Ja, ne? Genau.
Jeden Monat eine Show. Hast du jetzt für Juni schon deine Acts? Wahrscheinlich nicht alle. Aber, oder wie plant ihr das jetzt?
Also die Show, also vielleicht so ein paar Insights. Die Show selber planen wir natürlich bis zum Ende des Jahres als Termin. Mhm. So, das müssen wir auch noch machen, weil die Locations ja natürlich auch andere VeranstalterInnen haben und so weiter. Aber die Lineups, das ist so ein bisschen komplexer. Wir planen natürlich schon im Voraus, damit wir nicht Gefahr laufen, irgendwie dann spontan Artists suchen zu müssen oder vielleicht auch keine passenden Artists dann rechtzeitig zu haben. Das heißt, wir sind jetzt, also Stand heute, wir sind jetzt im Februar noch, März ist natürlich komplett geplant, April ist komplett geplant und der Mai ist zur Hälfte geplant. Es ist aber super komplex, weil wir planen ja NewcomerInnen, die wir geil finden, wir planen größere Artists, die natürlich auch irgendwo ein Highlight darstellen sollen, damit die Crowd ja auch irgendwie Highlights bekommt, das ist ja auch schon Teil des Konzepts. Und wir planen natürlich auch ein Stück weit verschiedenste Musikrichtungen ein. Also wir wollen keine Show haben, die jetzt nur Gesang ist. Wir wollen auch keine Show haben, die nur Rap ist. Wir wollen im Prinzip von allen Musikrichtungen, die ja Hip-Hop oder ja das Genre, unser Genre sozusagen bietet, wollen wir auch in irgendeiner Art und Weise auch bei uns auf der Bühne darstellen. Und dementsprechend ist es manchmal in der Planung auch schwierig zu sagen, wir haben jetzt noch einen Slot frei und da kann sich jeder drauf bewerben, sondern wir suchen dann schon konkret irgendwie jemanden, der dann Gesang macht oder jemanden, der mehr nach vorne geht oder jemanden, der eine sehr besondere Stimme oder eine Performance bieten kann. Und so planen wir halt die Lineups. Das heißt, eigentlich ist der
Man
Mai...
Man muss ja auch relativ spontan sein, ne? Vor allem bei den großen Acts,
ja.
Ne? Oder?
Klar, also auch, wobei jetzt die letzten großen Acts, also Provinz zum Beispiel, die jetzt bei uns im Februar aufgetreten sind, mit denen habe ich im Oktober gesprochen. So. Okay. Und dann haben wir gesagt, ey, die haben mega Bock, die haben uns angefragt und wir haben dann im Prinzip die Rahmenbedingungen nochmal geklärt, weil die halt natürlich eine Band, Provinz ist eine Band und die haben ein Band-Setup und die wollen das spielen. Und dann haben wir natürlich viel hin und her überlegt, wie kann man das realisieren, auch soundwise. Und genau, und dann haben wir das eigentlich genau so getimed, weil das Album dann quasi eine Woche später rauskam, nee, sogar 3 Tage nach Unreleased rauskam. Und das haben wir natürlich sehr frühzeitig geplant. Gibt aber natürlich dann auch andere große Acts. Bowser zum Beispiel, der hat irgendwie 4 Tage vorher gefragt, ey, ich bring dann eine geile Single raus, habt ihr da noch einen Slot für mich? Und tatsächlich hatten wir einen Slot noch frei und dann hat das super gepasst. Also es ist am Ende des Tages so ein bisschen auch, gerade bei den großen Acts, kann es spontan sein. Wir haben aber auch 2, 3 riesengroße Acts absagen müssen, ja, weil wir halt einfach nicht den Slot hatten.
Okay, krass.
Und das ist auch total schade so, weil auf der einen Seite, wir würden gerne, dass der bei uns spielt, aber wir müssen natürlich auch an das Konzept, an die Showlänge, an den Aufwand, der dahinter steckt, natürlich auch denken und sagen, ey, tut mir wirklich leid.
Wie lang geht eine Show?
Also aktuell haben wir es ziemlich geschafft, irgendwie auf 12 Artists uns zu committen und jeder spielt mit bisschen Quatschen und sonst was so ungefähr 10 Minuten.
Und es gibt eine Pause.
Es gibt eine Pause. An und für sich, wenn wir um 21 Uhr starten, spielt der letzte Act um 23.30 Uhr. So, wir versuchen definitiv vor Mitternacht fertig zu werden.
Okay. Und gab es jetzt in den letzten 1,5 Jahren für dich so ein besonderes Highlight, wo du sagen würdest, hey, das war für dich persönlich und oder für euch als Unreleased ein unglaubliches Gefühl oder irgendwie so ein Meilenstein, den ihr erreicht habt?
Ja, also...
Wahrscheinlich viele, aber...
Es sind wirklich viele und ich glaube auch, das wäre so ungerecht den einzelnen Artists gegenüber. Aber die Highlights waren dann natürlich schon der erste Riesen-Act, der dann bei uns aufgetreten ist. Nina Chuba zum Beispiel. Oder, nee, davor noch Trettmann. Mhm. So, der erste Riesen-Act war Trettmann, der Bock hatte, irgendwie bei uns zu zocken. Nina Chuba, dann der erste International-Act mit Age. Dann jetzt bei der letzten Show mit David, der irgendwie 28 Millionen monatliche Hörer auf Spotify hat und bei uns auf der Bühne dann live spielt mit Gitarrenbegleitung. Dann aber auch natürlich... Das sind die großen Acts gewesen. Dann auch viele kleine Acts, wie Yassin, der zum Beispiel seinen ersten Auftritt hatte. Navaja, der seinen ersten Auftritt hatte und. Also werde ich den ganzen Leuten ungerecht, wenn ich Namen vergesse. Aber wir hatten so viele tolle Momente. Und das ist ja auch das Besondere. Ich glaube, um vielleicht mal denjenigen, die vielleicht noch nie bei Unreleased waren oder sich nicht damit beschäftigt haben, das Konzept näher zu bringen. Es geht nicht nur, dass wir einfach KünstlerInnen auf die Bühne stellen, sondern es geht darum, dass es Momente gibt, die es so nicht nochmal geben kann. Und dass die ganzen Artists bei uns ihre unreleased Songs spielen und dadurch dann halt alleine schon einen besonderen Moment schaffen. Das ist halt irgendwie ganz cool. Nina Chuba hat, nachdem sie mit dem Wildberry Lillet-Ding 1 Jahr lang keine Musik gemacht hat, das erste Mal wieder eine Single bei uns auf der Bühne gespielt und vorher noch nie. Und das ist halt ein Moment, den kannst du eigentlich gar nicht kaufen. Ne, und so, so geht es uns auch. Also auch Trettmann zum Beispiel, nachdem er sich mit von Kitschkrieg getrennt hat oder nachdem die sozusagen getrennte Wege gegangen sind, hat er bei uns das erste Mal ohne Kitschkrieg Musik gespielt auf der Bühne. Und das, ja, und das sind Momente, die wirklich Wahnsinn sind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Ich habe ein paar Namen jetzt genannt, aber eigentlich kann sich jeder, der irgendwie ein Ticket bei uns kauft oder auf unsere Show kommt, sicher sein, dass es besondere Momente gibt, die es so jetzt nicht wiedergeben kann. Und das ist, glaube ich, das, was uns ausmacht.
Wie viel kostet ein Ticket?
35 Euro.
35 Euro. Wie, wenn ich fragen darf, wie sieht die Zukunft von Unreleased aus? Ich rede jetzt mal... Wir kommen gleich vielleicht nochmal auf weitere Geschäftsfelder, aber wie seht ihr das Live-Game oder diese Konzertreihe die nächsten 1 bis 2 Jahre? Oder sogar 5 Jahre? Macht ihr da schon Pläne? Wahrscheinlich schon, oder?
Also man hat natürlich gewisse Visionen, ne, muss man auch sagen. Und wir hatten die auch schon von Anfang an. Wir hatten auch schon mal die Vision zu sagen, irgendwann werden wir die Columbia-Halle bespielen oder sonst was. Man muss aber natürlich sagen, eine Vision oder eine Idee clasht dann manchmal mit der Realität. Und für uns haben wir relativ schnell festgestellt, es ist super wichtig, dass wir unsere Veranstaltungen in einem cozy Umfeld stattfinden lassen. Das heißt, wenn wir von Culture sprechen, vom Community, dann wäre sowas wie eine Mercedes-Benz-Halle, Uber-Arena, eine Riesen-Location, wäre nicht passend. Unabhängig davon, dass man die erstmal voll kriegen muss. Aber selbst wenn wir das könnten, das wäre nicht unser Konzept. Unser Konzept ist es, dass es sehr nahbar ist, dass man irgendwie Teil einer Community ist. Und deswegen haben wir zum Beispiel im Fest St. Kreuzberg auch bewusst keine Barriere vor der Bühne oder so. Die Menschen sind direkt an der Bühne, die sind dem Künstler sehr, sehr nah. Mhm. Und vor allem dadurch, dass keine Handys in der Hand sind, gucken die Künstler ja auch in Gesichter. Mhm. Und das ist ja das, was uns ausmacht. Es ist in Berlin relativ schwierig, eine noch größere Location zu finden, die diese Art von Coziness irgendwie bietet. Deswegen tun wir uns schwer damit, zu sagen, wir müssen noch größer werden, sondern wir sind eigentlich happy mit dem, was wir haben und versuchen die Show nicht nur durch die unterschiedlichen Lineups, sondern auch durch die besonderen Möglichkeiten, die wir haben, Einbindungen von der Community und immer noch mal einen Step besser zu machen. Und das ist auch tatsächlich bei uns, nach jeder Show kommen wir zusammen und reden darüber, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was müssen wir verändern, was sagt die Community. Wir fragen auch immer auf Instagram, was wünscht ihr euch? Gibt es irgendwas, was euch gestört hat und so weiter? Und gehen dann auch darauf ein. Natürlich, nicht jedes Feedback ist auch dann für alle sozusagen. Es gibt ja auch individuelle Feedbacks. Aber an und für sich gehen wir extrem darauf ein und versuchen, das zu verbessern. Wenn du jetzt fragst, was ist die Vision? Wir wollen schon irgendwann mal ein Festival machen, wo wir auch das Konzept 1:1 umsetzen können, wo wir auch kein Line-Up posten und sagen, vertraut uns, das wird schon geil.
Weißt du, was da die Frage, also ich mir stelle, weil 35 Euro ist ja echt noch ein nachvollziehbarer Ticketpreis.
Ja.
Wenn du auf Festivals gehst und du willst keine, also das habe ich mich nur mal gefragt. Und du jetzt kostet ein Ticket nicht 35, sondern wahrscheinlich, wenn du größere Namen ja buchst und die werden wahrscheinlich dann doch auch irgendwie Geld,
natürlich,
also
Gage
haben wollen, so. Dann musst du ja auf mindestens 80 oder auch 100 Euro wahrscheinlich irgendwie gehen. Und dann stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, aber habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht?
Ja.
Oder ist es so, oder denkst du, hey, oder gibt es da für euch so eine Schwelle, wo ihr sagen würdet, weil am Ende des Tages muss es sich ja trotzdem rechnen, ne?
Ja, natürlich. Also wir müssen natürlich das ja auch in irgendeiner Art und Weise, ohne uns jetzt selber die Taschen voll zu machen, ja auch auf plus minus null bringen können.
Ja.
Also es macht ja keinen Sinn, dass wir irgendwie monatelange Konzeption machen und dann am Ende sogar mit Minus rausgehen und uns kaputt gearbeitet haben. Also das ist ja natürlich nicht das Ziel. Das Ziel ist in erster Linie etwas zu bieten, was es so vielleicht noch nicht gibt. Also einen besonderen Moment zu schaffen, auch auf Festivals, finde ich spannend. So, also auch spannend, nicht nur als jemand, der jetzt gerade Veranstalter ist oder der Unreleased macht und dadurch eine Idee hat, sondern auch als Konsument. Ich bin letztes Jahr auf 50 Konzerten gewesen. Und da ist Unreleased nicht mal dabei. So, weil ich einfach.
Konzerte oder Festivals?
Nee, Konzerte.
Und jetzt ist ja die spannende Frage, die hatte ich ja auch schon mal gesagt. So, obwohl, da können wir auch gerne gleich nochmal drüber sprechen, weil es mich interessieren würde, so, hey, Festival versus Konzert. Mein Gefühl ist, die Leute gehen eher momentan auf mehr, also Konzerte als auf Festivals.
Mhm.
Weil, also, man merkt ja schon, dass die Festivals eher zurückgehen, als dass da mehr auf den Markt kommt. Ne?
Ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob es daran liegt, dass die Menschen keinen Bock auf Festivals haben oder ob es wirklich daran liegt, dass teilweise die Preise sehr, sehr hoch sind, dass die Erreichbarkeit dieser Orte sehr schwer ist, dass der Kostenaufwand für die einzelnen Personen, die auf ein Festival gehen, ja nicht nur bei dem Ticket bleiben, sondern auch irgendwie bei einem Hotel und bei Fahrtkosten und wir müssen uns ein Auto mieten und Zelt vorher kaufen und wie auch immer, dass das eventuell ein Hindernis ist und vielleicht auch, also das ist jetzt einfach nur meine Vermutung, da habe ich jetzt keine Analyse gemacht tatsächlich, aber vielleicht auch, wenn natürlich jedes Festival irgendwie gefühlt dieselben Lineups hat, dieselben Leute irgendwie aufstellt, dass es irgendwann auch langweilig ist. So, wenn wir ein Festival machen mit Unreleased, dann haben wir natürlich erstmal das Versprechen an die Leute, macht euch keine Sorgen, wir sorgen für tolle Momente. Und sicherlich werden wir auch den einen oder anderen Künstler buchen, der auch auf anderen Festivals stattfindet, das ist ja gar nicht unumgänglich, aber es wird schon darum gehen, dass wir trotzdem richtig gute, talentierte Newcomer mit auf die Bühne bringen, die vielleicht auch das erste Mal überhaupt auf einem Festival spielen. Und wir werden auch neben der Live-Show genug interessante Möglichkeiten haben, die das Ganze spannend macht. Und das sind so nur einige kleine Ideen, die man hat, von ganz, ganz vielen Möglichkeiten, die wir irgendwie bringen können, um Leute doch davon zu überzeugen, dass es irgendwie ganz nice ist, das mal auszuprobieren. Vor allem ohne Handy, sich mal komplett der Musik zu geben, vielleicht auch wirklich ohne zu wissen, wer kommt und dementsprechend auch dem einen oder anderen Artist vielleicht doch die Chance zu geben, weil wie ist es denn auf einem Splash? Du weißt, du hast dein Timetable, du weißt, Reezy tritt auf der Hauptbühne auf, dann gehst du dahin, dann guckst du, wer interessiert mich dann noch, dann gehst du in die andere Stage, aber du kriegst ja von sehr, sehr vielen Artists kriegst du ja gar nichts mit, obwohl du auf demselben Festival mit dem bist. Und wir wollen das ja so ein Stück weit aufbrechen. Bei uns, bei Unreleased, bei uns geht es ja in erster Linie auch darum, um neue Künstler zu entdecken und um neue Musik zu hören. Und nicht nur die Musik zu hören, die man schon kennt. Natürlich nice, also ich höre auch gerne Künstler, wo ich auch mitsingen kann oder mitrappen kann. Aber es geht ja bei uns in erster Linie auch um diese besonderen Momente, jemanden mal entdeckt zu haben. Und tatsächlich weiß ich von meiner Community, weil wir das immer wieder zurückgespielt bekommen, dass die in der Pause dann zu uns kommen und sagen, ja, ja, Provinz war nice, aber der Idolinho, der ist ja krass. Mhm. So, und der Idolinho steht noch am Anfang seiner Karriere. Jetzt mal nur als Beispiel für das letzte Line-Up, was wir hatten. So, und darum geht's uns. Mhm. So, weißt du, weil die sagen, ey, wie krass ist denn der? Den habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und darum geht's.
Ja, voll. Check ich. Also es heißt, Vision, Zukunft ist, so wie ich dich raushöre, eher, was ich aber voll verstehe, ne? Eher exklusiver halten als zu groß.
Ja.
Columbia-Halle eventuell mal.
Könnte mal sein, aber es wird jetzt, also ich, never say never, so, ne? Also es ist so, ich glaube nicht, dass wir dauerhaft eine Columbia-Halle bespielen wollen. So. Fester Kreuzberg ist super. So.
Okay.
Und
sehr mal ein Statement.
Ja. Ob das so, also am Ende des Tages natürlich die Praxistheorie ist wieder eine andere Geschichte, aber wir wollen es exklusiver halten und wir wollen diesen cozy Effekt haben. Und das ist auch das, was ja die Community auch möchte. Also wir hören ja auch auf die Leute, die sagen, ey, uns gefällt das hier und wir fühlen uns wohl. Und darum geht es ja auch ein Stück weit, sich wohlzufühlen bei einem Hip-Hop-Konzert. Ich kann dir nur sagen, und das ist vielleicht auch so ein Insight, der total spannend ist, weil ich selber auch auf vielen Hip-Hop-Veranstaltungen bin, auch auf vielen sehr männerdominierten Crowds. Und als wir damals ins Lido gewechselt sind, aber auch später ins Fester Kreuzberg, hat die Location, also beide Locations gesagt, oh, bei der ersten Show brauchen wir auf jeden Fall doppelte Sicherheit. Und wir so, ja, wieso denn? Na, ist ja schon eine Hip-Hop-Veranstaltung. Und wir so, nee, braucht ihr nicht. Und die so, nee, nee, brauchen wir. Und dann hatten die wirklich da richtig viele Leute, weil die dachten, es könnte Stress geben, weil Hip-Hop vielleicht auch ein Stück weit diesen Ruf hat. Und dann haben die gesehen, ey, sind ja aber viele Frauen bei euch. Ich dachte, das ist eine Hip-Hop-Veranstaltung. Ich so, ja, ja, ist eine Hip-Hop-Veranstaltung. Ah ja, krass, habe ich so noch nie gesehen. Und das ist ja irgendwo das, was wir auch von Anfang an wollten, dass sich Menschen wohlfühlen, dass sich vor allem Frauen wohlfühlen in einem Genre, wo sehr viele Männer auch am Start sind. Und das ist ja dieser Schritt, irgendwie auch gewisse Sachen anders zu machen. Ich glaube, das haben wir ziemlich gut geschafft.
Mega. Sehr, sehr toll. Dann Festival.
Ja.
Ist schon euer Ziel dieses Jahr, nächstes Jahr?
Kann ich nicht viel dazu sagen.
Okay, also kommt was?
Also wir wollen natürlich, aber es ist auch nicht so einfach, eine Location zu finden. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen in Berlin etwas machen, dann gibt es so viele Bedingungen, alleine auch was Lärmschutz und angeht. Die muss man natürlich irgendwie auch handeln können. Und dann natürlich Preis-Leistung, Kosten-Thema. Wir möchten keine 100 Euro verlangen. So, und dementsprechend brauchen wir auch eine Location, die in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis ist, eine gute Erreichbarkeit hat und. Also mit einem Festival haben wir natürlich ganz andere Probleme und Themen, als wenn wir sagen, 21 Uhr Showbeginn im Fester Kreuzberg, wo die Leute am Schlesi aussteigen und laufen können.
Ja.
So, und bei einem Festival musst du halt irgendwie gucken, wie ist der Einlass, wie ist der Zugang zu der Location und. Aber ja, das ist der Plan ist nicht in 5 Jahren.
Okay.
Ja.
Dann hast du ja vorhin auch schon so ein bisschen einblicken lassen, dass du super viel A&R-Arbeit eigentlich auch machst.
Ja.
Das heißt, eigentlich würde da ja auch auf der Hand liegen, dass man sich da in dem Bereich ja auch
ja.
vielleicht noch als weiteres Geschäft, also habt ihr da auch schon Neue Ideen, wie ihr euch da ausweiten wollt? Oder?
Also Ideen, ja, natürlich. Also es gibt ja auch so logische Schritte, wie du ja schon sagst. Wir machen ja schon A&R-Arbeit, wir machen schon sehr, sehr viel Organisation, wir machen Booking und, und. Also es ist naheliegend, dass da irgendwie der nächste Schritt kommen könnte. Und es ist auch naheliegend dadurch, dass wir sehr, sehr eng und früh mit Newcomern irgendwie zu tun haben, dass man da auch die NewcomerInnen irgendwie von klein auf begleiten könnte im nächsten Step. Was wir zum Beispiel schon machen, ist, wenn wir NewcomerInnen irgendwie im Line-Up haben, dann sprechen wir auch mit denen und sagen, ey, pass auf, hier ist viel Musikindustrie, es werden Leute auf dich zukommen und es werden auch Leute vielleicht irgendwann mal einen Deal anbieten. Falls du Unterstützung brauchst, sei es auch nur ein Ratschlag oder mal jemanden, der mal über einen Vertrag drüber liest, auch weil wir sind keine Anwälte, ja. Aber erstens haben wir Connection, zweitens haben wir natürlich auch ein bisschen das Verständnis davon, was ist fair und was ist nicht fair, dann helfen wir dir. Und dahingehend machen wir schon so ein bisschen so die ersten Schritte, was vielleicht ein Label auch machen könnte, die ersten Schritte, was ein A&R macht, Booking macht, Management macht. Und ich glaube schon, dass es die logische Schrittfolge wäre. Allerdings haben wir da kein Timing und was uns, glaube ich, auch ausmacht, ist, bevor wir etwas machen, machen wir uns sehr viele Gedanken und wenn wir etwas machen, dann wollen wir es auch gut machen und nicht so halbgar lauwarm gekocht, sondern wir wollen es dann richtig machen, weil das ist auch unser Versprechen den NewcomerInnen gegenüber, wenn wir irgendwie dir das Versprechen geben, dass wir dich unterstützen, dann wollen wir das auch tun und dann wollen wir dir nicht irgendwie nur zwei E-Mails beantworten und mal mit einem Ratschlag zur Seite stehen, sondern dann wollen wir dich auch begleiten als Künstler und dich weiterentwickeln und erfolgreicher machen und da sind wir noch nicht, also auch von den Kapazitäten her, also wir könnten das nicht leisten aktuell, aber ich denke, auf kurz oder lang könnte es dazu kommen.
Ja, schön, ich bin sehr gespannt. Ja, so abschließend würde mich noch interessieren, was sind so deine größten Learnings? Du bist jetzt schon seit, also du hast gesagt 2007, das sind ja über fast 20 Jahre. So, was sind deine größten Learnings, die du in der Musikbranche gesammelt hast?
Ich glaube, in erster Linie das Musikgeschäft aus der Live-Perspektive zu sehen, das hatte ich vorher noch nicht. Für mich war, also als ich selber Künstler war und Musik gemacht habe, habe ich in erster Linie einfach nur das gemacht, was ich in dem Moment gefühlt habe, ohne wirklich diesen Blick, kann ich das von der Crowd spielen, kann ich das live performen und. Ich glaube, das war so die größte Erkenntnis von Anfang an, wo ich dachte, wow, auch im Booking denke ich jetzt viel mehr daran, passt der Künstler auf die Bühne, schafft der Künstler auch irgendwie mit seinen Songs die Crowd abzuholen, weil nur weil ein Song geil ist, heißt es nicht, dass er auch auf der Bühne funktioniert. Also das ist diese Erkenntnis muss man auch haben und das ist vielleicht auch ein Tipp an MusikerInnen da draußen, sich mal auch Gedanken zu machen, funktioniert das, was ich gerade mache, auch wirklich auf der Bühne? Hole ich die Leute damit ab? Das ist so ein Punkt auf Künstlerebene. Auf der anderen Seite habe ich viel mehr verstanden, wie die Industrie selber funktioniert, wie das Konstrukt Label A&R Management funktioniert. Das ist ja natürlich auch so ein Punkt. Meistens als Künstler hast du gar keine Ahnung, wer macht was. Denkst Booking und dann denkst du dir, ja, die werden mir schon irgendwie jetzt die Columbia-Halle besorgen. Nee, so läuft's ja halt nicht. So, ne? Und dann denkst du auch, ein A&R, der wird mich jetzt irgendwie mit in die Sessions begleiten. Naja, das ist nicht seine Hauptaufgabe. So, ne? Also, es gibt schon Teile, die er dann übernimmt. Aber das war sehr interessant für mich zu lernen, okay, wer macht was und wer ist für was zuständig. Und ein Learning war auch, nicht jeder A&R ist gut. Nicht jeder Manager ist gut. Nicht jedes Label kümmert sich so um seine Künstler, wie er sollte oder wie es sollte. Und vielleicht so auch ein Tipp an die Musikschaffenden da draußen, macht euch wirklich Gedanken, wer mit euch zusammen diesen Weg geht, weil das ist ausschlaggebend dafür, ob ihr vielleicht in 5 Jahren erst erfolgreich werdet oder vielleicht schon in 2. So, und das ist das, also diese Einblicke, die ich mit Unreleased in die Musikszene hatte, haben mir auf jeden Fall die Augen für diese Themen nochmal geöffnet. Und es ist super brisant zu sehen, dass gewisse Manager keine E-Mails schreiben können.
Okay, das war ein kleiner Seitenhieb, aber hast du ja absolut recht.
Nein, also die Qualität ist wirklich von bis, ne? Und es ist sehr schade, dass einige KünstlerInnen das ganze Vertrauen in ein Business jemanden in die Hand geben, der vielleicht auch nicht so sehr daran interessiert ist.
Ja,
das absolut. Ganze mit Full Power nach vorne zu bringen. Das sind so ein paar, also ich will niemanden blamen, deswegen habe ich natürlich auch keinen Namen genannt, aber es ist super interessant zu sehen, hinter den Kulissen, was da so passiert, weil vorher habe ich nur gesehen, ich will einen Song rausbringen, ich will in ein Musikstudio gehen, ich will mit Produzenten zusammenarbeiten und dann lade ich es hoch und mache dann vielleicht meine Videos, wie ich es promoten kann. Aber alles, was so dahinter passiert, ist schon sehr interessant.
Ja. Zumal man auch irgendwie merkt, so die Musikbranche in Deutschland ist so klein, ne?
Die ist super klein, ja.
So, man denkt ja immer so, wow, jetzt, ne? Und aber super, super klein, jeder kennt sich.
Ja.
Ne? Wenn man einmal drin ist, dann kommt man schon fast gar nicht mehr raus, ja. So mäßig, ne?
Absolut.
Aber jetzt hast du mir schon meine Folgefrage so ein bisschen abgenommen mit dem Ratschlag für junge Artists. Aber vielleicht noch, was, wenn du heute nochmal nur bei Null starten würdest, was würdest du anders machen?
Als Artist?
Insgesamt, als Memo.
Ich bin gar kein Fan davon zu sagen, ey, ich denke am Frühjahr und hätte ich mal gemacht, weil ich glaube fest daran, dass irgendwie alles irgendwann einen Sinn hat und selbst wenn gewisse Dinge nicht funktionieren und auch vielleicht irgendwie Ratschlag an Leute, die halt auch mal scheitern, das gehört ja dazu, um irgendwie zu lernen und dadurch sich wieder aufzurappeln, vielleicht durch dieses Learning etwas deutlich besser zu machen, sich neu zu strukturieren. Es gibt so viele Künstler, die auch gescheitert sind und wieder aufgestanden sind und noch besser geworden sind, als sie waren. Also dementsprechend bin ich jetzt so kein Fan davon mit, ich hätte das und das gemacht. Am Ende ist meine Persönlichkeit ja wahrscheinlich auch nur so, wie es jetzt ist, weil ich halt diese ganzen Erfahrungen gemacht habe oder Menschen kennengelernt habe. Mein Ratschlag ist in erster Linie, seid korrekt, glaube ich, so zu anderen Menschen, gerade in der Szene, weil dadurch, dass es so klein ist, wie du ja schon gerade gesagt hast, weiß man nie, wie man vielleicht nochmal auf jemanden irgendwie zukommen muss oder nochmal um Gefallen bitten muss, den man vielleicht aus der Vergangenheit kennt. Oder eine Person, die man früher gekannt hat, arbeitet jetzt in einer anderen Funktion, in einem anderen Label oder wie auch immer. Also dahingehend, seid immer korrekt, immer fair. Das wäre mein Ratschlag gerade an NewcomerInnen. Und seid im Reinen mit euch selber, was das angeht, auf menschlicher Ebene und auf musikalischer Ebene, gerade in der Zeit, wo es sehr, sehr schnelllebig ist. Und das würde ich wahrscheinlich als Künstler, wenn ich heute neu anfangen würde, auch so machen. Ich würde nicht overpacen. Ich würde mir, bevor ich einen Song einfach so raushaue, weil ich sage, jetzt muss der Song rauskommen, mir eine sehr, sehr gute Strategie überlegen, eine Kampagne bauen. Chiago hatte das sehr, sehr geil in einem Apple Music Interview gesagt. Die Leute gehen ins Studio, kümmern sich um Instrumental, Produzenten, Mix Master, verfeinern die Hook, schreiben den Part nochmal dreimal um, investieren sehr, sehr viel Zeit für die Musik und investieren dann nur 1% dieser Zeit in die Vermarktung dieses Songs. Und dahingehend, also wir haben auch sehr, sehr viele NewcomerInnen, die bei uns spielen wollen. Und dann frage ich so, ey, wie sieht's aus? Hast du einen Release-Plan? Kommt dann der Song? Kommt bald ein EP? Kommt eine Kampagne? Wie sieht's aus? Und die so, nee, ich habe nur diesen einen Song. Und ich so, nee, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, dass du dann bei uns spielst, weil klar, bringt dir das erstmal Aufmerksamkeit und vielleicht sehen dich dann die Leute, aber es macht dann nur Sinn, wenn da halt auch eine Kampagne, eine Strategie dahinter steckt und du halt auch über längere Zeitraum deine Songs promoten kannst und nicht, wenn danach wieder Funkstille ist.
Ich sag auch immer, also es ist perfekt gesagt, kann ich nur zu 100% unterschreiben. Ja. Ich sag vielen Künstlern und Künstlerinnen auch immer so, hey, ihr dürft nicht vergessen, ihr seid, und das ist ja das Schöne auch an der heutigen Zeit, die ist zwar sehr schnelllebig, aber du bist ein Video entfernt, ja, ein Weltstar zu sein. Ja. Du hast die Möglichkeit, heutzutage mit einem Song, mit einem Video so, und du, ne, und wenn du nur ein Video postest, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, als wenn du 100 Videos von diesem Song postest. Ne?
Ja,
so.
Klar.
Und ich glaube, das ist schon so ein Thema. Ich glaube, wer das versteht, der ist auf jeden Fall einen Ticken weiter. Ich verstehe das, dass man natürlich nicht zu viel und viele Künstler denken so, ich bin dann uncool und so. Aber ich fand auch, muss ich sagen, dass das Argo-Interview bei Apple wirklich, habe ich, würde ich am liebsten, hätte ich das ein paar Künstlerinnen, Newcomern mal
geschickt,
ja, so mäßig, ey, hört da mal zu, ich sag euch das doch die ganze Zeit so. Das sagt auch ein erfolgreicher Künstler.
Ja.
Aber das ist schon der große Unterschied. Und am Ende des Tages geht es nicht nur um Talent, sondern da hängt auch, also natürlich auch ein bisschen Glück, aber vor allem viel Fleiß dahinter.
Ja, 100%.
Ne? Und ich glaube, das versteht man nicht immer, sagen wir es mal so.
Ja, also es ist ja sind ja mehrere Ebenen, ne? Das eine ist ja irgendwie Künstler sein zu wollen und mysteriös sein zu wollen und so weiter, was früher natürlich funktioniert oder bei einigen Künstlern, die natürlich ein großes Level haben, auch funktioniert, dass sie nur dann rauskommen, wenn dann ein neues Album irgendwie vor der Tür steht. Aber wenn du möchtest, dass Menschen deine Musik hören, dann musst du es auch irgendwie, musst du dafür sorgen, dass es auch viele Leute hören können. Und das geht halt nur über Content. Und ich weiß, dass da ein großer Punkt ist. Viele MusikerInnen möchten Musik machen und kein Content-Creator sein. Aber diejenigen, die erfolgreich sind, sind auch in erster Linie diejenigen, denen das leicht fällt, Content zu kreieren und auch verstanden haben, dass es notwendig ist. Und das ist der Ratschlag an, das würde ich machen, wenn ich jetzt von vorne beginnen würde, Musik zu machen. Ich würde mir Gedanken machen, wie kann ich das auch promoten? Und im besten Fall genauso viel Zeit investieren in den Plan, in den Marketingplan und, wie ich im Studio und beim Songschreiben und Produzenten anhauen und so weiter verbringen würde. Liebe Grüße an Xiaogli.
Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Ratschlag, muss man sagen. Ja. Ne? Nee, mega. So, vielleicht noch abschließend, was würdest du für die deutsche Musikszene, was würdest du dir da wünschen? Gibt es da etwas, das sich dringend ändern sollte?
Es gibt so viele Sachen. Ich würde mir so ein bisschen wünschen, nachdem jetzt auch Ku Savas mit Echo wieder in der Lage war, auf eine Bühne zu steigen und sich dann öffentlich auch irgendwie zu entschuldigen und so weiter, dass weniger Egos im Raum sind und dass die Leute auch mal wieder ein bisschen cool miteinander sind. Das würde ich mir wünschen.
Bei wem zum Beispiel? Komm jetzt, Hassara. Hau raus. Ich kann mir schon ein bisschen vorstellen, aber sag mal, bei wem?
Ach nee, das überlasse ich. Schreibt mal in die Kommentare, wen ihr euch wünschen würdet. Aber ich will keinen Namen nennen, weil ich da auch irgendwie keinen Bock habe, irgendwie Telefonate führen zu müssen. Ich habe keine Zeit für sowas. Aber es geht eigentlich generell darum, seid korrekt zueinander und schiebt mal so ein bisschen das Ego zur Seite und wir brauchen ein bisschen mehr Liebe in der Szene.
Kendrick Lamar und Drake.
Ey, wie geil wäre das, wenn es beim Super Bowl, wenn auf einmal Drake dann auf der Bühne stehen würde und die sich dann, die zeigen, also es wäre so viel größer. Aber ich check, dass der Beef natürlich real ist.
Wie fandest du den Auftritt von ihm?
Auftritt war krass.
Krank, oder?
War krass.
Ja. Alter.
Aber muss ich schon sagen, Kendrick ist schon heavy. Ja. Ich habe mir auch Tickets besorgt. SZA und Kendrick kommen ja dieses Jahr. Ja. Natürlich.
Natürlich, sehr geil. Okay, ey, vielen lieben Dank.
Sehr gerne, ne? Vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir. Vielleicht noch für alle Beteiligten, wann ist die nächste Show? Wo können Leute Tickets kaufen?
Ne? Wann
vielleicht
kommt
nicht, wann die, ja genau, das ist die Frage, wann das hier rauskommt. Ja. Aber gibt es bei euch irgendwie jeder dritte Donnerstag oder wie läuft das?
Also wir hatten ursprünglich gedacht, dass wir das irgendwie, wir sind immer mittwochs tatsächlich und wir hatten gedacht, dass wir jeden zweiten Mittwoch im Monat irgendwie nehmen. Es hat aber nicht hingehauen aufgrund der Location und der Verfügbarkeiten. Mhm. Dementsprechend ist es so ein bisschen bunt gemixt. Die nächste Veranstaltung, wenn das jetzt irgendwie Anfang März rauskommen sollte, wäre am 12.3., wenn es später rauskommt, die nächste Veranstaltung, dann ist am 16.4., dann der 7. Mai, dann wahrscheinlich der 21.6. und dann machen wir eine kleine Sommerpause.
Sehr gut. Und wo kann man die Tickets kaufen?
Am besten einfach auf Instagram unreleased.berlin und da haben wir in der Bio einen Link, wo man sich Tickets besorgen kann. Genau, kommt vorbei. Ich glaube, das eine ist natürlich irgendwie theoretisch hier zu erklären, wie es ist, das andere ist aber vor Ort zu sein und einfach mal diesen besonderen Moment irgendwie zu erfahren und zu erleben und ich bin froh, dass wir sehr, sehr viele im Publikum haben, die bestimmt jetzt schon, ich glaube, 10, 12, 13, 14, 15 Mal da waren und das spricht irgendwo auch für uns, weil wir irgendwo natürlich auch diese besonderen Momente immer wiederkehrend schaffen und ja, komm mal vorbei, würde mich freuen.
Super. Vielen lieben Dank.
Danke dir.
Ja, und bis zum nächsten Mal.
Ja, gerne.
Ciao, ciao.